Deutschlandfunk, Andruck.
Das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens war das Ziel vieler kalter Krieger. Die Idee dahinter: Frieden sichern durch die Fähigkeit zu einem atomaren Schlag gegen den Gegner. Ergebnis dieses Denkens war ein über weite Strecken kaum gebremstes Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion. Kritiker dieser Politik fanden sich bereits in den 50er Jahren. Die Friedensbewegung kam damals auf und zu ihren zentralen Texten zählte ein Buch mit dem Titel »Heller als tausend Sonnen«. Dieser Klassiker des Journalisten Robert Jung wurde jetzt im Rowohlt Verlag wieder aufgelegt. Dagmar Röhrlich hat das Buch für uns gelesen.
Frühjahr 1953. Robert Jung, damals Korrespondent der Schweizer Weltwoche in Los Angeles, steht mitten in einer Menschenmenge vor der City Hall von Las Vegas. Jung ist gekommen, um von dort aus einen Atomtest zu beobachten, den das US-Militär auf dem Testgelände im Norden der Stadt plant. Um 1.20 Uhr ist es soweit.
There comes the sound wave.
Das war der Ton. Das war der Ton der neuen Zeit. Ein dumpfes Brüllen. Ein fernes Brüllen. Und dazu, erst jetzt kann ich es beschreiben, ein wahnsinniges weißes Licht. Ich kann mir nicht helfen. Kein Film, kein Fernsehen, nicht einmal Erzählung, nicht einmal Worte können wiedergeben, wie es ist, wenn man einen Bruchteil Weltuntergang miterlebt.
Dieser Blitz, der 8 Jahre zuvor das letzte gewesen war, das die mehr als 100.000 sofort getöteten Menschen von Hiroshima und Nagasaki wahrgenommen hatten, er erschreckte und verstörte Robert Jung zutiefst. Dieser Blitz war der Wendepunkt in seinem Leben und Auslöser seines Buchs »Heller als tausend Sonnen«.
Weshalb denken wir eigentlich immer nur darüber nach, was der Wissenschaftler tut und niemals darüber, was er ist?
Eigentlich hatte Jung einen Roman über die Tragödie eines Atomforschers schreiben wollen. Doch während der Recherche wurde ihm klar, dass die Wirklichkeit jede Fiktion in den Schatten stellte. Und so verfasst er einen bis heute ebenso faszinierenden wie erschreckenden Report. Er beschreibt, wie sich die Forscher schicksalhaft in den Bau der schrecklichsten bislang konstruierten Waffe verwickelten und sich moralisch schuldig machten.
Im Sommer 1939 hätten noch 12 Menschen durch gemeinsame Verabredungen den Bau von Atombomben verhindern können.
Zitiert Jung Werner Heisenberg. Der Atomphysiker dachte an sich selbst sowie 11 weitere führende Köpfe seiner Zunft, darunter Liu Szilard und Enrico Fermi.
Ihre politische und moralische Einbildungskraft versagte in diesem Augenblick. Weder brachten sie es fertig, ihr Denken und Handeln entschieden den künftigen Konsequenzen ihrer Erfindung anzupassen, noch hatten sie in dieser kritischen Situation genügend Vertrauen.
Es waren zunächst die aus- und vor Nazi-Deutschland geflohenen Atomphysiker, die das Regime kennen und fürchten gelernt hatten, die mit allen Mitteln versuchten, die US-Regierung zum Bau einer eigenen Bombe zu bewegen. Als die Militärs keine große Begeisterung zeigten, versuchten die Forscher es über Präsident Roosevelt, mit Hilfe der Autorität Albert Einsteins. Der unterzeichnete den schicksalsschweren Brief, der zum Startschuss werden sollte für das Manhattan-Projekt. Jung zitiert ihn:
»Ich habe eigentlich nur als Briefkasten gedient. Man hat mir einen fertigen Brief gebracht.« So entschuldigte Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg eine Handlung, die er sehr bald zu bereuen begann.
Eine unerbittliche Forschungsmaschinerie lief daraufhin an, unter Kontrolle von Militär und Geheimdiensten. Die Angst, die Waffe nicht fertig zu bekommen, bevor Hitler über sie verfügte, trieb alle an. Dann, zum Ende des Krieges, kam heraus, dass die 150.000 am Manhattan-Projekt beteiligten Menschen gegen Windmühlen kämpften. Denn um Hitler keine so schreckliche Waffe in die Hand zu geben, hatten deutsche Atomphysiker nicht an der Bombe gearbeitet, führt Robert Jung aus. Die amerikanischen Forscher erkannten:
Die Voraussetzungen, unter denen sie ihre Arbeit begonnen hatten, stimmten nun nicht mehr. War jetzt die Weiterarbeit an der Bombe politisch und moralisch überhaupt noch zu rechtfertigen? Andererseits hätte es dem Geist der modernen Wissenschaft und Technik widersprochen, aus freien Stücken die weitere Entwicklung eines neuen Forschungsgebietes, sei es auch voller Gefahren für die Zukunft, auf halbem Wege abzubrechen.
Man entschloss sich, weiterzumachen und mit einem öffentlichen Versuch der Welt zu zeigen, wie furchtbar diese Waffe ist. Keine skrupellose Macht sollte es wagen, sie in aller Stille und Heimlichkeit zu bauen. Im Interesse des Friedens, so beschreibt es Jung, ging es weiter. Und im Interesse des Friedens stimmten auch vier führende Wissenschaftler des Projekts, darunter Robert Oppenheimer, für den Einsatz der Waffe in Japan. Robert Jung hat sein Buch »Heller als 1000 Sonnen«, das zu einem der zentralen Texte der aufkommenden Friedensbewegung werden sollte, minutiös recherchiert. Er zeigte, dass niemand aus dieser Geschichte ohne Schuld herauskommen konnte. Aber er klagte nicht an, richtete nicht, sondern er wollte zum Nachdenken anregen, zum Gespräch, damit sich diese menschliche Tragödie der Forscher, die durch Hiroshima und Nagasaki zu einer Tragödie der Menschheit wurde, nicht wiederholt. Ob sich sein Wunsch erfüllt, ist durchaus ungewiss. Die internationale Lage ist angespannt wie lange nicht mehr. Es ist also höchste Zeit, dieses Buch wiederzulesen und von ihm zu lernen.
Dagmar Röhrlich war das über »Heller als 1000 Sonnen – Das Schicksal der Atomforscher«. Ein Klassiker von Robert Jung, wieder aufgelegt von Rowohlt. 416 Seiten gibt es dort zum Preis von 22 €.